Der Tein-Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen. Jeden Monat neu.
Moin und herzlich willkommen beim Tein-Podcast. In der vergangenen Woche ist das neue Tein-Major-Release erschienen. Die 2025-11 heißt Liva. Und es gibt natürlich auch eine ganze Menge neue Features. Dann wollen wir Liva doch mal begrüßen. Und das machen wir mit Philipp Schüle, Senior-Core-Entwickler von Tein. Moin, Phil.
Moin.
Die übliche Frage zum Einstieg. Wer ist Liva?
Liva ist die Enkeltochter von einer unserer Mitarbeiterinnen. Genau, jetzt sind wir nämlich schon bei den Enkeltöchtern angelangt.
Aber es bleibt in der Familie.
Aber es bleibt in der Familie, genau.
Okay. Dann gucken wir doch mal, was da so an Neuerungen mit Liva kommen. Was sind denn so die allgemeinen Sachen, die ihr uns da, ich will nicht sagen eingebrockt habt, aber eingebaut habt, so.
Also genau, eine Sache ist für die Admins, die können jetzt Rate Limits einstellen. Das bedeutet, dass bestimmte Zugriffe auf Tein limitiert werden können. Zum Beispiel kann man sagen, es darf nur noch alle 2 Sekunden im Kalender gesucht werden, was vielleicht nicht so viel Sinn macht, aber das ist unter anderem möglich. Aber hauptsächlich haben wir das eingebaut für unsere anonymen APIs, also die Zugriffe, wenn man zum Beispiel sich für ein Newsletter abmelden möchte, solche Dinge. Haben wir jetzt, also kann jetzt konfiguriert werden, dass zum Beispiel nur noch, ja genau, alle paar Sekunden so ein Zugriff möglich ist oder 60 pro Sekunde oder wie auch immer, das kann man sich ganz, ganz beliebig einstellen. Aber wir wollen halt nicht, dass wir da eine Denial-of-Service-Attacke abbekommen. Und so können wir das auch von Tein-Seite aus verhindern. Genau, das sind diese Obergrenzen, Rate-Limits. Genau, davon bekommen normale BenutzerInnen ja nichts mit, aber die sehen dann gleich, dass sich der Login-Dialog geändert hat. Der ist jetzt ein bisschen schicker geworden. Ja, da sieht man dann gleich, es gibt eine neue Version. Und genau, haben da schon angefangen mit dem neuen Design. Genau. Was haben wir noch? Responsive hat sich noch ein bisschen weiter verbreitet, also die Editierdialoge sind jetzt auch auf das Responsive angepasst, also genau, wenn man da jetzt mit einem kleinen Bildschirm oder mit einem Smartphone drauf geht, dann passt sich das dem Bildschirm besser an. Man erreicht dann auch tatsächlich alle Bereiche des Dialogs, was vorher ja nicht unbedingt der Fall war. Da sind manchmal Teile dann eben außerhalb des Bildschirms verschwunden und konnten nicht mehr erreicht werden, angezeigt werden. Das sollte jetzt wesentlich besser funktionieren. Ja, was haben wir noch? Ach, genau, auch im Edit-Dialog haben wir die Tab-Leiste scrollbar gemacht. Also wenn man jetzt viele Tabs hat, also zum Beispiel im Kontaktdialog, da tauchen ja oben in dieser Leiste, taucht da Zusatzfelder, die Karte, DSGVO, Notizen, Anhänge, Verknüpfungen etc., alles Mögliche auf. Und das kann schon mal eine ganze Reihe werden und auch das ist vorher aus dem Dialog verschwunden, wenn der Dialog nicht breit genug war. Und da tauchen jetzt einfach links und rechts so kleine Pfeile auf, mit denen man dann eben scrollen kann. Ja, was haben wir noch? Markdown-Unterstützung. Allerdings jetzt noch nicht. Man kann selbst noch nicht Markdown schreiben, aber die EntwicklerInnen von Tein können eben in Markdown bestimmte Texte verfassen und die werden dann eben schön formatiert dargestellt. Ja, genau. Ansonsten, ja, die öffentlich verfügbaren Seiten, da hatte ich ja schon kurz darauf hin, hatte ich ja schon angedeutet, dass wir da Arbeit investiert haben. Zum Beispiel die Download-Pages, also wenn man über den Dateimanager eine Datei freigibt, dann landet man, ja, wenn man keinen Tein-Zugriff hat, auf so einer öffentlichen Download-Seite. Die ist jetzt ein bisschen schicker geworden und kann auch sogar innerhalb der Teilinstanz bearbeitet werden, aber das dazu kommen wir später, würde ich sagen. Genau, die DSGVO-Zustimmung, ja, zum Beispiel Newsletter, Consent nennen wir das ja, also diese Seiten wurden überarbeitet und sehen jetzt wesentlich moderner und schicker aus. Ja, ich glaube, das waren so die allgemeinen Dinge, oder habe ich was vergessen?
Ich wüsste jetzt auch nichts mehr. Dann gehen wir doch mal weiter. Also wir haben es schon ein bisschen angedeutet, da sind auch einiges im Admin-Bereich ist da neu und auch was SSO betrifft, da sind auch ein bisschen Sachen verändert worden. Ich würde das einfach jetzt mal zusammenfassen, weil das stolpert der allgemeine Nutzer, die NutzerIn nicht wirklich drüber, von daher.
Stimmt, eigentlich können wir direkt zum Kalender rübergehen.
Okay, können wir auch machen.
Ja, oder wollen wir noch kurz, ja gut, wir können vielleicht kurz nochmal über die Admin-Sachen einmal durchgehen.
Du könntest mal kurz erklären, was diese Twig-Templates sind, weil so hundertprozentig klar geworden ist mir das noch nicht.
Ja, Twig ist einfach eine Template-Sprache, also es ist eine bestimmte Syntax, die man verwendet und die haben wir in Teilen jetzt schon eine Weile drin, aber es war bisher noch nicht möglich, die als Admin selbst zu editieren. Und da, deswegen gibt es jetzt halt diesen Template-Editor, mit dem man diese ganzen Twig-Templates anfassen kann, bearbeiten kann, auch Sprachversionen hinzufügen kann. Also das ist auch ganz wichtig. Also es gibt im Standard gibt es erstmal eben nur eine Sprachversion, aber wenn man jetzt mit seiner Teilinstanz auch Mehrsprachigkeit unterstützen möchte, dann kann man da auch beliebig viele Versionen eines Templates für verschiedene Sprachen eben anlegen. Also da geht es dann auch wieder zum Beispiel um diese Download-Pages und die DSGVO-Seiten, über die ich schon gesprochen habe, aber auch, was sind da noch dabei? Achso, zum Beispiel auch die Privacy- Informationen, die angezeigt werden, wenn man Teilen installiert. Das ist jetzt auch ein Template. E-Mail, also wenn man mit Massenmailings arbeitet, da sind ja auch eine ganze Reihe von Templates drin, also auch Header und Footer und sowas für diese Mails können darüber bearbeitet werden. Also da hat man schon viele Möglichkeiten jetzt, da auch selbst seine eigenen Texte und Layouts dann eben einzupflegen. Und das Twig sorgt eben dann dafür, dass bestimmte Platzhalter dann eben ersetzt werden. Also es sind immer diese geschweiften Klammern, die da drin stehen. Das sind eben diese Platzhalter und die werden dann eben durch die entsprechenden Werte dann ersetzt. Zum Beispiel ja, Vorname, Nachname oder sowas von einem Kontakt. So, solche Dinge.
So viele neue Möglichkeiten. Ja. Ein Punkt im Admin-Bereich war eine Neuerung, fand ich noch ganz spannend, wie das fehlgeschlagene Logins jetzt sozusagen unterschieden werden können. Magst du da noch mal kurz was zu erzählen?
Ja, also das mit den Logins, das war ja vorher so oder in den älteren Versionen wurde eben nicht unterschieden, von wo dieser Login kam. Also zum Beispiel, wenn man jetzt irgendeinen Client falsch konfiguriert hatte, zum Beispiel den Kalender-Client, den man mit Teilen synchronisieren wollte und man hat da falsche Benutzernamen und Passwort eingegeben, da gab es manche von diesen Kalender-Clients, die probieren das dann halt alle Zehntelsekunden, probieren die dann Login und dann kann es halt ganz schnell sein, dass der Benutzer oder die Benutzerin sich dann eben darüber aussperrt, weil in Teilen ist halt noch so ein Sicherheitsmechanismus drin, der eben dafür sorgt, dass wenn sich ein Benutzer zu oft mit dem falschen Passwort einloggen möchte, dann gehen wir davon aus, da ist irgendwas ganz komisch, das könnte ein Angreifer sein, den sperren wir lieber erstmal aus für ein paar Minuten. Und das hat halt dazu geführt, dass wenn man eben den einen Client falsch eingerichtet hat und sich dann versucht hat, parallel über das Web-Frontend anzumelden, dass man dann eben nicht reinkam. Und das war natürlich für manche BenutzerInnen dann verwirrend, kann man nachvollziehen. Deswegen haben wir das jetzt einfach getrennt und gesagt, jeder Client, jeder Zugriff wird eben auf einen eigenen Zähler protokolliert, und dann kann man das sauber voneinander trennen und dann ist auch egal, ob der CalDAV-Client falsch eingerichtet ist, man kommt trotzdem immer noch über das Webfrontend rein. Genau, und das wird eben alles in der Datenbank dann protokolliert und man kann sich das auch anzeigen lassen, was da, welcher Client da gerade komische Dinge tut.
Kann man denn auch pro Client dann unterschiedliche Limits setzen? Irgendwie, wer sich über einen Browser dreimal falsch eingeloggt hat, wird gesperrt, und aber über irgendein Sync-Ding darfst du auch 3000 Mal dich falsch einloggen?
Ja, ich glaube, bei den Syncs ist da, bei den Sync-Clients wird sowieso nicht geguckt. Also die dürfen das immer wieder versuchen. Also da könnte man natürlich mit so einem Rate-Limit arbeiten. Da kann man dann auch sagen, alles, was über die WebDAV-Schnittstelle reinkommt, wird eben limitiert. Da kann man eben auch, das hatte ich vorhin noch nicht gesagt, aber man kann auch bei den Rate-Limits, kann man auch für einzelne User-IDs kann man dieses Limit setzen und auch für einzelne IP-Adressen. Also da hat man die Möglichkeit, das zu limitieren, aber jetzt innerhalb von diesen Logins nicht nochmal extra. Also da haben wir uns dann keine Mühe gemacht, da nochmal eine Konfigurationsmöglichkeit anzubieten. Das wird nur für das Web-Frontend, da wird das eben geprüft. Mhm.
Dann bei SSO sehe ich irgendwie, da sind neue Authentifizierungsmöglichkeiten dazugekommen. Magst du da nochmal kurz sagen, welche zum Beispiel?
Genau, also der Microsoft Authenticator wird da jetzt auch unterstützt. Ansonsten bin ich da auch nicht so tief im Thema drin. Ich weiß gar nicht, hatten wir schon mal einen Podcast zum SSO? Könnten wir vielleicht über neun machen. Genau, aber da hat man wirklich sehr viele Möglichkeiten. Externe Identity Provider werden jetzt auch noch besser unterstützt. Also verschiedene Token und Geräte können da jetzt verwendet werden. Also da hat man sehr viele Möglichkeiten. Könnt ihr auch gerne fragen, also können wir vielleicht nochmal eine extra Podcast oder vielleicht zumindest nochmal ein Dokument machen, wo dann alle unterstützten Geräte draufstehen. Ja, wenn da Interesse besteht, gerne melden.
Gut, dann kommen wir jetzt zum Kalender. Was ist denn da neu?
Lass mich raten,
der geht jetzt auch für 2026.
Ja. Genau, da haben wir den den Datenaustausch verbessert. Also das heißt, die Kommunikation zwischen verschiedenen Kalendersystemen. Also Tyne kann jetzt auch noch besser mit anderen CalDAV-Servern kommunizieren. Also sprich, Tyne ist dann der Client und irgendwo anders kommen die, ist das führende System für die Kalenderdaten. Das ist doch wesentlich verbessert worden. Also da funktioniert einfach der Sync besser. Auch die Unterstützung von diesem IMIP-Format, das ist ja, wenn man per E-Mail Kalenderinformationen hin und her schickt, also wenn man zum Beispiel jemanden einlädt zu einem Termin oder genau den Termin dann eben bearbeitet, nachträglich wird ja auch immer eine E-Mail generiert, die dann der Teilnehmende dann angezeigt bekommt und dann kann man eben in Tyne kann man dann direkt auf Zusagen, Absagen und solche Dinge klicken, das ist verbessert worden, also da wird einfach auch noch mehr Workflows unterstützt. Genau. Dann haben wir neue Filtermöglichkeiten für Wochentage. Können jetzt auch einfach alle Termine, die Dienstag sind, können jetzt gefiltert werden. Für monatliche Serientermine kann jetzt auch die fünfte Woche des Monats festgelegt werden. Ja, das war einfach noch ein blinder Fleck. Den haben wir jetzt nachgeliefert. Und noch eine Möglichkeit, auch diese E-Mails an alle Teilnehmenden zu schicken. Also da kann man jetzt direkt über die Web-Oberfläche mit der rechten Maustaste Nachricht verfassen und dann kann man eben unterscheiden nach dem Status der Teilnehmenden. Also zum Beispiel nur eine Mail schicken an alle, die noch keine Antwort geliefert haben oder an alle, die zugesagt haben, solche solche Dinge sind da jetzt drin.
Mein Lieblingsfeature, weil das habe ich angefragt.
Ja, genau. Das ist so, ja, Convenience.
Damit sind wir ja eigentlich schon bei E-Mail angelangt. Gibt es da auch noch Neuerungen?
Tatsächlich haben wir auch im E-Mail-Client wieder einiges gemacht. Einmal das Massenmail-Feature. Genau, hört den Podcast.
Genau, Episode 33, Massenmailing, haben wir schon mal mit Conny eifrig besprochen.
Genau, da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht so tief reingehen. Aber genau, an dem Feature wird noch geschraubt. Aber es ist schon soweit einsatzbereit. Und ja, schon ganz gut zu gebrauchen, würde ich sagen. Verbesserung E-Mail-Templates, ja genau, das hatten wir ja vorhin schon angedeutet, also einmal kann man die jetzt editieren und und fürs Layout wird jetzt Bootstrap verwendet, also man kann da jetzt auch Mails erstellen, die auch schick aussehen, die sich responsive anpassen an das Anzeigegerät und ja, das wird langsam ein Schuh draus, würde ich sagen. Was haben wir noch? PNG und GIF-Dateien werden unterstützt im Mail-Client. Also da geht es, glaube ich, um das Einfügen von Bildern in E-Mails. Würde man dazu sagen, also wenn ich einfach inline noch ein Bild hinzufügen möchte, dann ging das vorher nur mit JPEG.
Ich möchte anmerken, ich möchte bitte keine E-Mails mit GIFs.
Ja, animierte GIFs. Ja. Nee, das muss nicht. Signaturbilder. Achso, genau, da geht es um den Signatureditor. Auch dort können jetzt Bilder eingefügt werden. Das war vorher noch nicht möglich. Das wird ja oft angefragt. Wenn man zum Beispiel ein Logo in der Signatur haben möchte, dann ist das jetzt wesentlich einfacher. Vorher musste man dann selbst an den HTML-Code ran und dann inline mit ein Base64 verschlüsseltes Bild da einfügen. Das war nur für die Profis, würde ich sagen. Und jetzt geht das auch einfach über den Editor, über ein Knöpfchen. Kann man jetzt da eben die Bilder hinzufügen. Genau, und dann wird noch eine zusätzliche Authentifizierungsmöglichkeit unterstützt. Genau, da geht es um Single Sign-On auch im E-Mail. Also wenn man Single Sign-On verwendet, kann das jetzt auch unser E-Mail-Client gegen einen externen Identity Provider authentifizieren. Ja, das ist dann nochmal ganz, ganz schön, dass die BenutzerInnen nicht so oft ihr Passwort eingeben müssen.
Wo wir schon gerade bei E-Mails sind, wollen wir da auch gleich mal zu den Neuerungen im DSGVO-Modul kommen, weil das passt gerade thematisch ganz gut.
Ja. Willst du das erzählen oder soll ich?
Ihr kennt es natürlich alle schon aus Episode 33 zum Massenmailing und da ist jetzt einiges dazugekommen, was Phil ja auch gerade schon erwähnt hat, irgendwie, dass es jetzt ganz neue Möglichkeiten gibt, auch die Landingpages, die es dann neu designt wurden, aber auch, dass wir zum Beispiel jetzt sowas wie eine Newsletter-Verwaltung oder Newsletter-Anmeldung könnt ihr einfach über Tine machen, also könnt das auf Webseiten irgendwie so einen kleinen iframe einbinden und dann können sich da Menschen für eure Newsletter einfach mal anmelden oder auch abmelden, weil da gibt es dann auch eine entsprechende Consent-Seite für, dass die sich eintragen können, das dürft ihr mir schicken, das dürft ihr mir nicht schicken oder ihr schickt mir besser gar nichts mehr. All das ist jetzt möglich in Tine.
Schick. Genau, und der Verfasser des Newsletters hat halt eben auch die Möglichkeit, nach diesen Zustimmungsmerkmalen zu suchen und dann eben nur die Kontakte sich rauszusuchen, die eben zu einem bestimmten Verwendungszweck dann eben zugestimmt haben. Ja.
Okay. Dann sind wir schon beim Sales-Modul angelangt.
Ich glaube, den Dateimanager haben wir vergessen.
Ich habe den Dateimanager vergessen? Das kann doch gar nicht sein. Was gibt's denn da Neues?
Wobei, das ist nur eine Kleinigkeit.
Siehste.
Ja. Aber sollte man vielleicht kurz erwähnen, also es kann jetzt auch einfach der eingebaute PDF-Viewer des Browsers kann jetzt verwendet werden, um eine Vorschauansicht von PDF-Dateien anzuzeigen. Ja. Ist so eine Kleinigkeit, aber wenn man viele PDFs im Dateimanager hat, dann ist das, kann man das zu schätzen wissen. Genau. Okay. Dann Sales. Sales. Ja, da ist hauptsächlich im Rechnungsmodul, im Rechnungsversand hat sich da noch was getan. Also es gibt jetzt einen automatisierten Rechnungsversand, den man sich einstellen kann. Der kann sehr fein granular konfiguriert werden. Also an wen soll wann welche Rechnung wie versendet werden. Genau, und auch das ganze, ja, das ganze Handling von den E-Rechnungen. Da hat sich ja schon zur letzten Version viel getan, aber das ist noch alles noch mal ein bisschen schicker und schöner geworden. Genau. Ansonsten hat sich im Sales selbst, ach so, genau, da kommen wir später nochmal, oder können wir vielleicht jetzt auch direkt drauf eingehen. Manche Module wurden aus dem Sales herausgelöst in eine neue Anwendung namens Einkauf, weil irgendwie hat das nicht so richtig gepasst. Also es gibt ja, es gab in der letzten Version gab es im Sales-Modul auch noch die Lieferanten und die Eingangsrechnung. Die haben wir jetzt in eine eigene Applikation mit dem schönen Namen Einkauf geschoben. Ja, einfach um das klarer zu trennen und da von der Begrifflichkeit einfach sauberer zu sein. Ja, genau. Und
da auch da hatten wir schon mal eine Spoiler-Episode sozusagen. Hört rein in die 32 Rechnungsversand, da kriegt ihr von Conny noch ganz, ganz viele weitere Details zu eben dieser neuen Anwendung Einkauf und auch vor allen Dingen rund um den Rechnungsversand. Ja. Gut. Wir sind dann beim Human Resources Modul angekommen und da ist eine Kleinigkeit und auch beim Time Tracker haben wir da, nehmen wir die beiden doch einfach mal zusammen. Was haben wir denn da Neues?
Genau, Human Resources, da geht's um, hat sich noch was bei der Erfassung von Arbeits- und Projektzeiten getan. Kann man jetzt die Attendance Recorder kann man jetzt konfigurieren, also die sozusagen die Stempeluhr. aber es sind wahrscheinlich auch noch andere Möglichkeiten. So ein Attendance Recorder zu machen. Da ja, bin ich auch nicht so ganz drin im Thema, aber ja, genau. Kann noch schöner konfiguriert werden, aber wenn ihr da genaueres wissen wollt, dann ja, fragt nach. genau. Da. So, Time Tracker, was haben wir da? Stundenzettel mit Datumswechsel. Ach so, genau, das haben sich KollegInnen bei uns gewünscht, die gerne mal nachts arbeiten, beziehungsweise die nachts arbeiten müssen, weil sie Bereitschaft haben. Die haben öfter das Problem, dass sie dann zwei Stundenzettel anlegen mussten früher. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Jetzt kann man auch, wenn der Tag sozusagen zum nächsten Tag wird, kann man, das ist jetzt möglich, da einfach einen Stundenzettel anzulegen, der dann sozusagen über die Tagesgrenze hinausgeht. Technisch werden dann im Hintergrund wieder zwei Stundenzettel draus, aber die sind miteinander verknüpft. Das heißt, der Benutzer oder die Benutzerin sieht dann gleich, dass die beiden zusammengehören, dass es eigentlich ein Arbeitseinsatz ist. Genau.
Und wenn man dann Änderungen machen will, dann reicht es auch, wenn man das in einem von diesen Stundenzetteln
genau, macht? Genau, wenn man zum Beispiel die Beschreibung bearbeitet, dann reicht das in einem von beiden und dann spricht sich das auch in den anderen Stundenzettel um.
Da werden sich die KollegInnen freuen.
Ja, dann haben wir den Excel-Export da noch ein bisschen verbessert. Der ist jetzt anpassbar. Da sind wir wieder bei Twig. Also auch die Exporte funktionieren ja in Teilen größtenteils mittlerweile mit Twig. Da kann ich mir jetzt selber ein Template erstellen und dann direkt in dem Template mit der Twig-Syntax die Felder, die Feldbezeichner, sowas eintragen. Ja, das kennt man schon aus anderen Applikationen, da gibt es das schon länger, aber jetzt haben wir es auch im Stundenzettel für den Export eingebaut.
Und jetzt kommen wir zu spannenden Dingen, nämlich wir haben eine ganze Menge neuer Anwendungen, zum Beispiel den Event Manager. Was macht der denn?
Ja, wie der Name schon sagt, der ist da für die Planung von Veranstaltungen. Da gab es vorher auch schon mal eine erste Iteration, die noch nicht so viel konnte. Das haben wir alles weggeworfen und neu gemacht. Jetzt gibt es da eben ein sehr detaillierte Möglichkeiten zur Planung von Events mit Registrierung für ja, TeilnehmerInnen und auch sehr detaillierte Möglichkeiten, eben diese Registrierungsseite dann zu sich zurechtzubauen. Also da muss man auch kein HTML für können. Das kann alles innerhalb von Teilen eben eingestellt werden. Also welche Optionen sozusagen zur Verfügung stehen für die Teilnehmenden, kann da definiert werden und dann wird dann daraus dann auch die entsprechende Landingpage dann automatisch generiert, wo dann die Teilnehmenden sich dann eben anmelden können, dann kriegen sie eine Rückmeldung und können auch Dateien hochladen und alle solche Dinge sind da drin.
Ich stelle hiermit den Antrag, dass diese Anwendung schnell bei MetaWares freigeschaltet wird.
Okay, das notiere ich mir. Genau, wofür brauchen wir die für?
Och, mir fällt da bestimmt was ein. Keine Sorge. Ja. Weihnachtsfeiern und solche Sachen.
Ja. Genau, das ist ein ganz schönes Ding. Wird es vielleicht auch nochmal einen Podcast geben, um das nochmal vorzustellen. Schauen wir mal.
Apropos ja, neue Anwendung und Podcast. Die nächste neue Anwendung, die hatten wir auch tatsächlich schon mal im Podcast, gar nicht mal so lange her. Nämlich in Episode 34. Es geht um die Dienstplanung. Möchtest du uns da noch was zu erzählen, was Conny noch nicht erzählt hat?
Nee, ich glaube, das hier wurde schon, wurde schon ausführlich besprochen und abgedeckt. Ja, genau, aber ist jetzt auch in der neuen Version drin und würde uns freuen, wenn wir da Feedback zu bekommen. Ob das gut funktioniert für eure Anwendungsfälle. Ich bin gespannt. Ja, war jetzt zum ersten Mal in der freien Wildbahn verfügbar.
Ja, und dann haben wir dann eine neue Anwendung, die wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen, denke ich, und ich finde sie sehr interessant. Also ihr habt jetzt Matrix bzw. Element einfach mal mit Tyne verknüpft und dann kann Tyne jetzt chatten.
Richtig? Genau, das war ja schon lange ein gewünschtes Feature, dass wir direkt in Tyne auch einen Chat-Client integrieren. Da gab es schon mal erste Versuche vor vielen Jahren, aber jetzt haben wir das halt eben mit Element und Matrix nochmal rund gemacht. Das Ding besteht aus zwei Teilen. Also einmal gibt es den Teil der Benutzerverwaltung. Also es können jetzt im Admin-Bereich können neue Matrix-Accounts angelegt werden und es kann auch mehr oder weniger automatisch dann zu jedem neuen Benutzer dann auch der entsprechende Matrix-Account erstellt werden. Da sind dann auch die ganzen Schlüssel werden da dann über Tyne verwaltet und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehmes Feature. Später sollen darüber auch Räume verwaltet werden, aber soweit sind wir noch nicht. Das kommt dann irgendwann demnächst. und dann davon bekommen ja die normalen BenutzerInnen bekommen davon ja erstmal nichts mit. Die haben dann einfach aber den Element-Client dann direkt in Tyne integriert, wenn das die Admins dann schon alles so richtig konfiguriert haben, dann taucht einfach als eigene Applikation dann eben der Chat-Client auf. Und da muss man sich auch gar nicht um einloggen oder sonst was kümmern, sondern das funktioniert dann einfach out of the box, hat man dann da seine Chat-Umgebung direkt drin. Ja, das ist so eine coole Sache. Und achso, und dann noch als zusätzliches Feature gibt es einen Matrix Directory Export. Da kann man dann auch direkt das Teilenadressbuch auf den Matrix-Server exportieren und hat dann dort eben, wenn man einen neuen Chat anfängt, hat man dann sozusagen seine Kontakte da auch verfügbar. Also eben die Kontakte mit Matrix-Account werden einem da angezeigt, dann kann man die direkt anchatten.
Das klingt sehr praktisch. Geht. Ich glaube, dann sind wir sogar durch die Neuerungen jetzt größtenteils durch, oder? Fällt dir noch was ein? Was haben wir noch vergessen? Ist noch in der vergangenen Woche irgendwie was Wichtiges dazugekommen oder so?
Nee, ich glaube jetzt nicht mehr. Ja, nee, wir haben über alles gesprochen. Also gut, es gibt natürlich immer Kleinigkeiten, also es lohnt sich auch mal nochmal in die Commit-Historie reinzuschauen, wenn einen das interessiert. Aber die wichtigsten Dinge haben wir, denke ich, besprochen. Achso, vielleicht nochmal für die Server-Admins an den Versionen der Betriebssystem. Ja, Libraries oder Tools oder Dienste hat sich jetzt nichts groß geändert. Das ist eigentlich mehr oder weniger gleich geblieben.
Okay.
Sollte das kein Problem sein.
Gut, dann bleibt uns eigentlich nur noch, uns dann von Ellie zu verabschieden. Das war die 2311. Die fliegt jetzt aus dem Support raus, weil damals kam der Dark Mode dabei mit rein und der hat sich jetzt so durchgesetzt, der darf jetzt aus dem Support fliegen.
Genau.
So, und dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Episode auch angelangt. Kurzer Hinweis, wir hören uns erst im neuen Jahr wieder, wir machen eine kurze Winterpause. Habt eine schöne Zeit bis dahin, danke fürs Zuhören, lasst uns gerne eine Bewertung da, kennt ihr schon, und gebt uns generell Feedback auch zu den neuen Anwendungen oder sonstigen, was euch bei Liva auffällt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Jo, bis dann. Macht's gut. Tschüss.